DW Menschen und Märkte
mit Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Angela Merkel in den Schweizer Bergen. Wie man Steuerschlupflöcher stopfen könnte. Und heute Peking, morgen die Welt. Ein Fußball-Kreisligist auf China-Expansion. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Gestern begann in Davos das Weltwirtschaftsforum. Doch viele der großen Namen sind beim Elitetreffen in den Schweizer Bergen dieses Jahr nicht dabei. Donald Trump hat wegen des anhaltenden Shutdowns in den USA abgesagt. Emmanuel Macron übt sich aktuell im Dialog mit den Bürgern und wollte wohl deshalb auf das elitäre Stelldichein verzichten. Mit umso mehr Spannung war heute die Rede der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet worden. Sabrina Fritz.
Wenn jeder nur an sich denkt, geht es nicht allen besser, sagte Angela Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Ihr gehörte in diesem Jahr die volle Aufmerksamkeit der internationalen Gäste, nachdem der amerikanische und der französische Präsident abgesagt hatten. Und Merkel nutzte ihre Chance. Eindringlich forderte sie die Länder auf, zusammenzuarbeiten. Die großen Herausforderungen könne man nur gemeinsam lösen. Als Beispiele nannte sie den Klimawandel, die Gentechnik und den Umgang mit Daten. Mehrmals sprach sie von einer neuen globalen Architektur. Bei diesem Umbau müsse Deutschland eine wichtige Rolle spielen. Das gehe aber nur, wenn das Land wirtschaftlich erfolgreich bleibe. Diesen Erfolg sieht Merkel in Gefahr. Beispiel Autoindustrie. Es könne nicht sein, dass man die Batteriezellenproduktion ganz dem Ausland überlasse. Angela Merkel räumte in ihrer knapp halbstündigen Rede aber auch ein, dass sich viele Menschen von der neuen Welt benachteiligt fühlten. So seien erneuerbare Energien aus der Sicht eines Städters gut. Für denjenigen, der das Windrad vor der Nase habe, sehe das schon anders aus.
Sabrina Fritz berichtete. Gestern gab es mal wieder einen kleinen Aufschrei. Es ging um das Thema Steuern und darum, wie wenig Steuern große Konzerne in Europa eigentlich bezahlen. Die meisten nutzen Steuerschlupflöcher, ganz legal. Diese Schlupflöcher gibt es nicht nur auf kleinen Inseln in der Karibik, sondern auch mitten in der EU. In Luxemburg haben Konzerne laut einer Studie der Europäischen Grünen-Fraktion nur 2% Steuern bezahlt. Obwohl der nominelle Steuersatz eigentlich bei 29% liegt. In Deutschland liegt der bei 30%, gezahlt wurden nur 20. Vor der Sendung habe ich mit Markus Mainzer gesprochen. Er ist Direktor des Tax Justice Networks, einem unabhängigen Netzwerk, das sich für mehr Steuergerechtigkeit einsetzt. Und ich habe ihn gefragt, wenn ich eine Firma hätte, die richtig gut im Geschäft wäre, was müsste ich tun, um Steuern zu sparen?
Der erste Schritt ist, dass man sich an die großen Beratungsfirmen wendet, meistens eine der großen vier Wirtschaftsprüfungskanzleien oder an eine Boutique-Anwaltsfirma mit Sitz in London oder Luxemburg in einer der einschlägigen Jurisdiktionen, Malta, Zypern. Von da an werde ich dann brav befolgen, was diese Firmen mir raten. Die werden mir mitunter sogar ein Risikoprofil abfragen, wo ich dann angeben kann, wie aggressiv ich vorgehen möchte, wie viel Risiko ich gehen möchte. Also ob auch Steuersparmodelle zum Einsatz kommen sollen, etwa die nur eine 50-prozentige oder sogar nur eine 25-prozentige Chance haben, vor Gericht im Fall des Falles Bestand zu haben. Also wenn das Finanzamt das monieren sollte, wie gut stehen meine Chancen, dass ich am Ende damit durchkomme.
Ich sollte also zu einer großen Beratungsfirma gehen und die kann mir dann ganz legal helfen. Was sollte denn Ihrer Meinung nach geschehen, dass ich eben diese Steuerschlupflöcher nicht benutzen kann?
Die Probleme sind so gewaltig und die Lobbyinteressen der Akteure, die davon momentan vom Status quo profitieren, sind so groß, dass aus unserer Sicht es nur gelingen kann, etwas zu verändern, wenn auf Dauer die Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Journalisten, die Zivilgesellschaft, Wissenschaft einfach und bessere Daten darüber bekommt, wie sich einzelne Unternehmen tatsächlich steuerlich verhalten. Deshalb ist aus unserer Sicht der erste Schritt in Richtung einer nachhaltigen Lösung des Problems der Konzernsteuervermeidung, das öffentliche Country-by-Country-Reporting. Das bedeutet, dass man hier Konzernbilanzen nach Ländern aufschlüsselt, wo sie welche Gewinne machen, wo sie wie viel Steuern zahlen und welche Aktivitäten sie dort nachgehen, mit wie vielen Personal sie agieren, sodass man dann einen schnellen Überblick darüber bekommt, wo sich mit extrem wenig Personal zum Beispiel Scheingeschäfte verbergen, Briefkastenfirmen aber dann genutzt werden, um Gewinne dort hinzuschleusen, ohne dass sie dort besteuert würden.
Die gestrige Studie der Grünen-Fraktion im EU-Parlament ging von 70 Milliarden aus, die den europäischen Haushalten durch Steuerschlupflöcher entgehen. Sie sagen, die Offenlegung der Konzernbilanzen nach Ländern wäre eine Lösung. Könnte die EU sich so die 70 Milliarden zurückholen?
Wir dürfen davon ausgehen, dass es einen enormen einen Gehorsamseffekt geben würde durch diese Maßnahmen. Denn Unternehmen scheuen wenig mehr als eine öffentliche Besprechung ihrer unethischen Praktiken. Das sind Vorkommnisse wie bei den Panama Papers, wie bei den NuxLeaks gesehen, die auch auf den Aktienkurs sich auswirken, die auf Refinanzierungskosten sich auswirken, die auch in den Aktionärsversammlungen für sehr schlechte Presse und Gegenwind für das Management sorgen, sodass hier zu erwarten ist, dass sich tatsächlich nicht auf einen Schlag 70 Milliarden mehr Einnahmen generieren würden, aber dass zumindest ein guter Teil der bislang vorhandenen Steuerverluste nicht mehr anfallen würde.
Kritiker sagen, dass durch die Offenlegung der Bilanzen auch die Geschäftsgeheimnisse bekannt werden könnten. Also Stichwort Datenschutz. Was halten Sie dem entgegen?
Aus meiner Sicht ist es sehr fragwürdig, ob man Steuergestaltungstricks oder Monopolsituationen als Geschäftsgeheimnis behandeln darf. Es geht um nichts anderes hier. Hier werden keine Produktionsverfahren oder neue Patente öffentlich gemacht.
Herr Mainzer, Sie machen diesen Job schon relativ lange, haben auch schon etliche Bücher geschrieben. In der Zwischenzeit gab es Skandale wie die Panama Papers. Sehr viel geändert hat sich aber dadurch nicht. Sind Sie manchmal ein bisschen frustriert?
Der Einsatz für Steuergerechtigkeit erfordert einen langen Atem und das war, glaube ich, jedem, der sich in dem Bereich engagiert, von vornherein bewusst. Ich würde nicht sagen, dass ich frustriert bin. Es gibt immer wieder Enttäuschungen in konkreten politischen, wenn sich konkrete politische Opportunitätsfenster schließen. Da gibt es immer mal wieder kleinere Enttäuschungen. Frustriert würde ich sagen nicht. Das führt zu weit. Wir sehen immerhin schon auf internationaler Ebene insofern einen großen Fortschritt, als dass zumindest erfolgversprechende Lösungsansätze jetzt international debattiert werden. Und das ist im Vergleich zu den 50, 60 Jahren vor der Finanzkrise schon ein gewaltiger Fortschritt. Dass wir noch einen weiteren Weg vor uns haben, sicherlich auch sicher. Aber ich bin auch gewiss, dass es nach meinem Ableben noch genug zu tun geben wird in diesem Feld. Von daher, der Frust wird noch ein bisschen sich gedulden müssen, um bei mir einzuschleichen.
Herr Mainzer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Brexit, Handelskonflikte, schwächelnde Schwellenländer, dunkle Wolken über der Weltwirtschaft. Für Anleger waren die Zeiten mal ruhiger. Viele Investoren setzen deshalb in turbulenten Zeiten auf sogenannte sichere Häfen. Doch wo sind die Risiken aktuell gering? Ulla Herrmann berichtet.
Um es gleich vorweg zu sagen, einen sicheren Hafen in dem Sinne, dass dort Geld geparkt werden kann, ohne dass damit irgendwelche Risiken verbunden sind, einen solchen sicheren Hafen, den gibt es nicht. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, Geld so anzulegen, dass damit verhältnismäßig wenig Risiken verbunden sind, sagte Wiesenexpertin Antje Präfke von der Commerzbank. Sie beobachtet seit vielen Jahren, wie sich Währungen entwickeln und was die Gründe sind, warum sie im Wert fallen oder steigen.
Ein sicherer Hafen ist eine Währung oder auch, wie zum Beispiel Gold, ein Rohstoff, der mir zusichern soll, dass der Wert meiner Anlage erhalten bleibt.
Gold gilt als eine besondere Geldanlage, die ohne große Probleme in verschiedene Währungen umgetauscht werden kann. Deswegen gilt dieser Rohstoff als ein sicherer Hafen. Damit eine Währung zu so etwas wie einer sicheren Währung gezählt werden kann, da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Dazu gehören beispielsweise stabile politische und rechtliche Rahmenbedingungen. Und das aus einem ganz einfachen Grund, sagt Antje Präfke.
Dass ich weiß, das, was ich dort investiert habe, gehört mir auch in Zukunft. Das Zweite ist, ich brauche eine solide und große Kapitalmarktstruktur. Das heißt, ich kann sehr schnell in dieses Land rein investieren, aber kann auch sehr schnell wieder raus aus diesem Land. Und dann natürlich schlicht die Größe des Kapitalmarkts, dass auch große Summen hin und her geschoben werden können.
Der US-Dollar gilt als sichere Währung. Auch der Schweizer Franken und der japanische Yen. Der japanische Yen? Das erstaunt ein bisschen. Japan gehört zwar zu den großen, zu den wichtigen Volkswirtschaften auf der Welt. Es ist eine Exportnation. Aber genau das könnte zu einem Problem werden. Denn es zeichnet sich ab, die Weltwirtschaft schwächelt. Japan dürfte dann in besonderer Art und Weise davon betroffen sein. Für Antje Präfke ist das kein Grund, sich Sorgen zu machen.
Wir haben eine glaubwürdige Zentralbank, die agieren würde, um die Wirtschaft zu stützen, zum einen. Und zum anderen ist es trotz allem nach wie vor eine sehr große Wirtschaft. Das heißt, wenn ich in einer Wirtschaft eines Schwellenlandes bin, habe ich dort zu befürchten, dass die Einbrüche sehr viel stärker sind und sehr viel schlimmer sind und die Währung sich sehr viel stärker abschwächt, als das zum Beispiel in Japan der Fall wäre. Und deswegen bin ich dann trotzdem lieber im Yen.
Nun mag manch einer argumentieren, auch Australien ist ein großes, sicheres Land. Auch die skandinavischen Länder zeichnen sich durch politische Stabilität aus. Aber was ihnen fehlt, das ist das breite wirtschaftliche Angebot. Turbulenzen in einem Bereich oder in einer Branche können in solchen Ländern nicht so einfach aufgefangen werden.
Ulla Herrmann. Ob Bayern München, Borussia Dortmund oder der VfL Wolfsburg. Sie alle wollen auf dem chinesischen Markt mitverdienen. Doch nicht nur die großen Namen wollen das. Jetzt kommt auch der Achtligist TC Freisenbruch aus Essen nach China. Er versteht sich selbst als erster voll digitalisierter Fußballclub und sucht im fußballbegeisterten China nun nach neuen Mitstreitern und Gönnern. Axel Dorloff hat den FC Freisenbruch begleitet.
Das altehrwürdige Arbeiterstadion in Peking hat in diesen Wochen Winterpause. Anfang März beginnt in China erst die neue Fußballsaison. Drei junge Männer aus Deutschland vom TC Freisenbruch aus Essen gucken sich an diesem Wintermorgen trotzdem die Heimat des Erstligavereins Peking Guoan an. Eigentlich hätten sie hier gerne den deutschen Trainer Roger Schmidt getroffen, aber der weilt mit seinem Team gerade im Trainingslager in Portugal. Der deutsche Kreisligist TC Freisenbruch hat eine ähnliche Mission wie viele Fußball-Bundesligisten, die China-Expansion. Peter Ring vom TC Freisenbruch.
Unser Konzept sieht ja so aus, dass man auf unserer Webseite sich anmelden kann und dort über eigentlich alles bestimmen oder abstimmen kann, was in so einem Fußballverein passiert. Fängt bei der Ausstellung an, geht über die Transfers, Finanzen, Termine. Letztendlich kann man sogar den Trainer rausschmeißen. Und über uns wurde in einer chinesischen Fußball-App berichtet. Und die Resonanz war wahnsinnig. Es waren rund 6.000 Kommentare unter diesem Artikel.
Also ab auf die Sportmesse ISPO nach Peking. Als Kreisligist China erobern. Der TC Freisenbruch versteht sich selbst als erster voll digitalisierter Fußballclub Deutschlands und wird von einer Online-Community geleitet. Und weil in China der digitale Alltag weit vorangeschritten ist, müsste doch gerade das ganz gut funktionieren. Chinesen als digitale Teammanager, gerne auch als Sponsoren. Auf den Plakaten am Messestand des TC Freisenbruch steht dann auch auf Chinesisch der Slogan »Dein Club, du entscheidest«. Nicht jeder Messebesucher weiß, was damit gemeint ist. Und auch deutsche Ortsnamen sind für Chinesen eher gewöhnungsbedürftig. Ist das ein Unternehmen, das anbietet, Fußballclubs zu managen? Oder eins, das Clubs beim Management unterstützt?
Freisenbruch.
Viele Fragezeichen, aber auch ehrliches Interesse. Gao Xingxing beäugt den Stand des TC Freisenbruch ganz genau. Wenn sich ein deutscher Fußballverein aus der 8. Liga auf einer Sportmesse in China vorstellt, klingt das erstmal interessant. Zumal Fußball in China seit Jahren von höchster politischer Ebene gefördert wird. Ich möchte wissen, wie sie den Verein über ihre Website steuern. Sie sagen, das hier sind richtige Fußballer, aber woher kommen die? Ist das eine Software für Fans oder für Fußballmanager? Und vor allem, wie verdienen sie Geld? Was ist genau das Geschäftsmodell? Vor rund 2,5 Jahren hat sich der TC Freisenbruch digitalisiert. Die angemeldeten Nutzer sind die Teammanager. Derzeit gibt es davon rund 650. Mittlerweile auf allen Kontinenten. Der Nutzerbeitrag beträgt 5 Euro im Monat. Das Interesse der Chinesen an diesem Konzept ist zumindest so gut, dass Pressesprecher Peter Ring schon in die Zukunft denkt.
Im Sommer findet die ISPO in Shanghai statt. Da müssen wir schauen, ob das vielleicht eine Option für uns ist. Wir haben hier einige Leute kennengelernt, Chinesen, aber auch Deutsche, die hier leben, die uns unterstützen wollen, die das Projekt ziemlich cool finden, die unseren Verein toll finden und die gesagt haben, sie helfen uns, dass wir hier in China Fuß fassen und uns noch bekannter machen wollen.
Der Bekanntheitsgrad ist auf jeden Fall ausbaufähig. Immerhin, auf der Sportmesse in Peking sind rund 30 Chinesen als Teammanager dazugekommen. Aber da bleibt viel Luft nach oben. Für eine echte China-Expansion muss der TC Freisenbruch nochmal wiederkommen.
Ein Beitrag von Axel Dorloff. Damit endet der Wirtschaftspodcast von heute. Die Technik hatte Leon Nowak. Ich bin Nicolas Martin und morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.